Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Jo, und damit begrüßen euch Delulu Siegert und Realo Kuhlmann zu Folge 266 des Worum-Podcast All Hands on Deck. Und was das bedeutet, das erklären wir euch gleich. Nur schon mal so viel, wir haben uns zur Aufnahme quälen müssen. Und nichtsdestotrotz, es gehört dazu und ich begrüße dich einmal mehr, mein Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann. Ich hoffe, dir geht's gut, du redest noch mit mir und bist in einigermaßen guter Stimmung.
Ey, was ich früh gelernt habe in unserem Job, don't kill the messenger. Ja. Natürlich.
Ja, genau.
Rede ich noch mit dir.
Mein ja, sehr
Freund.
Gut.
Ey, ja, harte Woche irgendwie. Jetzt kam auch noch, wie gesagt, dazu, dass wir beruflich jetzt auch noch ein bisschen eingespannt waren. Also deswegen haben wir jetzt wirklich den denkbar ungünstigsten Moment, den man überhaupt finden konnte diese Woche. Ganz kurz vor der PK am Donnerstag.
Ich meine, Herr Lehrer, ich weiß. Ja, genau. Kurz vor der PK.
So, dass wir mit Sicherheit nicht aktuell sein werden. Aber es war einfach kein anderes Zeitfenster möglich. Und trotzdem gibt es ja einiges, was wir in uns tragen, was ja irgendwie raus muss oder raus sollte, sagt mein Therapeut. Weiß ich auch nicht. Wie geht's dir, Jan?
Ja, ich kann das exakt genauso unterschreiben. Für mich ist ehrlicherweise so, die ganzen arbeitstechnischen Verhinderungen, die uns jetzt daran gehindert haben, auch nach Leverkusen direkt nochmal eine Folge aufzunehmen. Ich muss sagen, rückblickend bin ich gar nicht so sauer, denn es hindert mich dann auf der anderen Seite auch daran, zu lange über Werder Bremen nachzudenken. Und damit sind wir eigentlich auch schon im Alltagsdilemma. Macht momentan nicht wirklich Spaß, drüber nachzudenken, ne?
Nee, ey Mann, es ist qualvoll ist es. Also ja, heute ist Donnerstag, wir haben Samstag dieses Spiel in Leverkusen 0-1 verloren, trotz Überzahl. Und dann hieß es so, jetzt haben wir das Nachholspiel Hoffenheim, ne, das ja noch aus der Hinrunde übrig war. Das ging, nee, warte mal. Das war Überzahl, 0-2.
Genau, ich habe gerade bei Leverkusen fieberhaft nachgedacht, war es Überzahl?
Die zweite Halbzeit in Leverkusen sah auch aus, als hätten wir Überzahl, aber ja, da haben wir einfach nur gut gespielt, sind aber trotzdem nicht richtig in den 16er gekommen. Aber dazu gleich mehr. Ja, so war das, jetzt ist Donnerstag und jetzt ja fokussiert sich im Prinzip alles auf dieses Spiel am Samstag übermorgen gegen Gladbach. Ja, wo
ja, das Schicksalsspiel.
Ja. Ne? Ja. Schön, dass vieles vielleicht gestimmt hat, aber jetzt muss auch wieder das Ergebnis stimmen. Ja, und das sind im Prinzip auch unsere, ja, die drei Dinge, über die wir sprechen wollen. Einmal, ich sag mal, es gab schon schönere Momente im Leben eines Werder Bremen-Fans
mit
Social-Media-Zugang, Klammer zu. Zweitens, über die Spieler einzeln müssen wir eigentlich gar nicht reden, weil sich eine gewisse Tragik irgendwie durchzog. Leverkusen ja. Und Hoffenheim, Klammer auf, hast du Scheiße am Fuß. Also wirklich alles, was schief laufen konnte, lief dann auch noch schief. Ne? Was dann auch noch auf die ja mangelhaften Offensivbemühungen noch oben drauf kam.
Ja,
ne? VAR-Entscheidung, Ginma Kopfball Innenpfosten und dann springt er wieder raus und so weiter und so weiter. Diese Kleinigkeiten, die dann noch dazu kamen. Und
und am Ende stehen wir jetzt hier und wissen nicht was, ne? Nee. Also ich wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen, weil du sagst es ja gerade schon selbst, lohnt sich eigentlich gar nicht jetzt jeweils in die Spiele noch tief einzutauchen. Es bleibt unterm Strich, Werder hat mittlerweile, lass mich lügen, in den letzten 6 Spielen, glaube ich, 5-mal nicht getroffen.
Ja.
Ja, wir haben nach wie vor unseren letzten Sieg Anfang November erzielt. Wir haben aus den letzten 9 Spielen magere 3 Punkte geholt.
Ja.
Und ich würde sagen, so rein auf dem Papier sind das die Geschichten, an denen am Ende ein Abstieg steht. Alleine die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Deswegen haben wir noch die Hoffnung, dass sie sich wenden lässt. Also, sag mir doch mal, weil du es gerade auch schon angerissen hast, nicht vergnügungssteuerpflichtig die letzten Tage, ja eigentlich schon die letzten Wochen nicht, mit Blick in die Fanbubble und ins Internet. Wie hat sich das nochmal irgendwie auch nach dem Hoffenheim-Spiel für dich entscheidend verändert oder ist es eigentlich im Prinzip ein Modus, in dem du schon seit Wochen bist?
Ne, es ist so ein bisschen, also das Frustrierendste, also mein Problem ist, wenn ich jetzt, blickst du jetzt auf Thema Social Media und
ja, genau, auf deine Gefühlswelt als Werder-Fan.
Ja, ich weiß auch nicht, ey. Ich bin irgendwo so zwischen, dass ich vielleicht bin ich auch der einzige Mensch auf der Welt, der es nicht versteht. Und es gibt so eine einfache Lösung. Man legt einen Schalter um und dann funktioniert wieder. Ich sehe das nicht. Vielleicht bin ich auch nicht mehr der richtige Mann hier für diesen Podcast. Ich weiß es nicht. Und denk mir auch mittlerweile, ich bin mittlerweile so weich gekocht von diesem Ganzen, alle raus, so geht's nicht weiter, dass ich denke, komm, dann schmeiß halt alle raus. Dann, wenn wir vielleicht nicht der Standort sind für so ein Jugendprojekt irgendwie, dann müssen wir halt jetzt irgendwie einen Feuerwehrmann holen, alle raus. Dann müssen wir uns vielleicht eingestehen, dass wir vielleicht nicht der geeignete Standort sind, um mit Geduld zu so einem Ausbildungsverein uns umzumodeln. Da müssen wir halt irgendwie wieder von Saison zu Saison und von heute bis Mittag denken. Weiß ich nicht, vielleicht halte ich da auch zu lange an dem Traum fest, dass man es in Bremen schaffen könnte.
Aber gibt's denn eine Ambivalenz oder eine Unsicherheit in dir, die, wo du sagst, ich weiß es doch auch nicht? Oder bist du wirklich so klar auch in deiner Meinung, dass du sagst, ey, fest davon überzeugt, man muss dem Ganzen Zeit geben, und ja, man muss dieses Risiko oder diese Angst auch ausblenden, dass das irgendwie komplett gegen die Wand fährt.
Ja, zwei Sachen dazu. Also ich war eigentlich schon davon überzeugt und ich glaube auch, dass hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der Standort eigentlich auch das drauf hätte, ne? Und ich war eigentlich auch, dachte auch, wie ja auch viele Profis in der Branche, dass man da mit Horst Steffen eigentlich genau den richtigen Mann geholt hat, ne? Um dieses Ausbildungsmodell umzusetzen und auch der Weg, Talente zu holen und so weiter. Wir haben ja jetzt vor ein paar Wochen wieder Top-Talente aus irgendwelchen anderen U19-Teams. Die kommen natürlich auch deswegen, ne, wegen des Versprechens, ne, hier kriege ich meine Chance. Und ich war davon überzeugt und auch die Investoren stecken ja ihr Geld in dieses Modell, ne, und nicht in irgendwas, wir wollen jetzt, ne, jedes Jahr einfach nur die Klasse halten, sondern die investieren ihr Geld ja auch langfristig. Und die Investoren wissen ja auch, ohne Horst kommen keine 30 Millionen für Coulibaly, sondern ne, unter Ole Werner hätte Coulibaly vielleicht 3 Kurzeinsätze. Weil ihm, ne, und Toni Jung wäre noch da, wegen der Erfahrung. Ich will halt nur sagen, ich habe schon an das Potenzial geglaubt, nur jetzt, so gerade nach dem Hoffenheim-Spiel, denke ich, also wenn das jetzt die Untergangsstimmung noch verstärkt, wenn du gegen ein Team verlierst zu Hause, klar, irgendwie doof und in Überzahl, aber das immerhin eine Mannschaft, das aus den letzten 13 Spielen, die 10-mal gewonnen haben, ne, wir haben ja jetzt nicht gegen Mainz verloren, wenn das dann die Panik noch verstärkt, dann verliere ich langsam den Glauben, dass der Standort in der Lage ist, dass Werder mit dem Umfeld in der Lage ist, diesen Umbau hinzukriegen.
Weil du glaubst, dass auf
dass die
über kurz
Stimmung kippt irgendwie.
Ah, ja. Und dass da, dass dadurch der Verein sich auch ins Handeln gedrängt sieht.
Ja, und das war der zweite Punkt, den ich eben sagen wollte. Da beginnt meine Angst erst richtig. Meine Angst beginnt da bei der Frage, was passiert denn dann? Ja. Da habe ich viel mehr Schiss vor, als dass ich jetzt nicht sehen würde, dass wir nicht noch 3, 4, 5 Vereine in dieser Saison hinter uns lassen könnten. Ja. Aber wie gesagt, deswegen sage ich, vielleicht bin ich auch nicht mehr der richtige Mann, vielleicht bin ich auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber in meinem Verständnis von Fußball, so wie ich es früher kannte, geht das halt nicht hauruck. Und wenn man das nicht aushält, dann muss man es lassen und dann muss man das jetzt alles rasieren, wenn sich die Mehrheit damit wohler fühlt. Ich weiß es auch nicht. Also auf diesem Level befinde ich mich, Werder stimmungstechnisch, und das ist nicht schön. Ich wäre lieber sauer und würde wissen, wen ich auf den Scheiterhaufen stelle. Das wäre für mich einfacher, aber ich bin einfach ratlos und auch ein bisschen erschlagen von dieser Lust am Untergang, die sich da breit macht. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Also ich finde halt eben auch den Aspekt durchaus nachvollziehbar und verständlich. Und das finde ich auch, ist eine Position, die man in dieser Situation als Werder-Fan haben darf.
Wenn es wenigstens eine Position wäre, ne? Es ist ja eigentlich nur so ein hilflos rumtrudeln so. Ich war eigentlich...
Nee, ich finde das aber schon, ich finde das schon einen Aspekt, den man ins Feld führen dürfen muss, wenn man sagt, was kommt denn danach?
Ja,
ja, denn vieles von diesem, da muss doch jetzt gehandelt werden, ist ja ein alles, was man nach außen hin wahrnimmt, ist das Rezept aus der Vergangenheit, in dem andere Vereine, bei denen man noch weniger Einblick hatte, abgestiegen sind oder ins Trudeln geraten sind. Und andersrum auch, bei denen dann in der subjektiven Wahrnehmung dieses Köpferollen etwas verändert hat, was dann letzten Endes in der Erinnerung irgendwie doch noch den Klassenerhalt gesichert hat. Mhm. Problem ist bloß, und da bin ich dann komplett bei dir,
du denkst an sowas wie Friedhelm Funkel oder so.
Ja, genau, ne? Diese,
was aber diese dann meistens am 28. Spieltag stattfand, wenn man auf dem Abstiegsplatz stand und nicht am 20.
Ja,
oder so.
Und ich glaube,
aber diesen Reflex meinst du, ne? Dann so
ja,
einen Trainer
ja.
zu, ja.
Ja, und ich glaube aber halt eben auch, dass dieses diffuse, jetzt muss doch was passieren, ja, und dieses laute, jetzt muss der Kopf, jetzt muss der Trainer gehen oder Fritz und Niemeyer müssen gehen. Dass das so häufig geäußert wird, hat wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Gründe in den jeweiligen Naturellen der Leute, die das fordern. Mhm. Aber ich finde, es gibt da halt eben kein Allheilmittel. Und man kann ja mit der Herangehensweise zu sagen, wir wollen jetzt hier aber Ruhe bewahren, da kann man ja dagegen sein, weil man das Gefühl hat, dass das Verharren in der Krise ist und Schockstarre in der Krise ist.
Ja.
Aber es gibt genauso viele gute Argumente, die für uns möglicherweise nicht ersichtlich sind, weil wir keinen Blick hinein haben in das Innere.
Ja.
Ich kann ja mal sagen, wie es bei mir ist.
Ja, bitte, genau, das habe ich jetzt gefragt.
Ja, weil ich bin mindestens genauso ratlos und verunsichert wie du. Und das liegt bei mir vor allem daran, und jetzt kommt der Disclaimer, dass ich es ausschließlich beurteile nach dem, was ich sehen kann und mir nicht anmaße zu sagen, ja, die machen das intern aber falsch und deswegen sind das alles unfähige Bolzen, weil die halt einfach nicht so reagieren, wie ich jetzt reagieren würde, sondern ich kann nur sagen, wie es auf mich wirkt. Das Hoffenheim-Spiel war für mich ein Spiel, was mir wirklich Angst gemacht hat, weil es zum ersten Mal auch so war, dass ich das Gefühl hatte als Außenstehender, dass Horst Steffen begrenzte bis keine Möglichkeiten hat, Einfluss auf den Verlauf eines Spiels zu nehmen. Sage ich nur als jemand, der auf der Tribüne das wahrgenommen hat. Das Spiel nimmt seinen Lauf, Werder kassiert das 1:0 zu einem maximal ungünstigen Zeitpunkt.
Tor, ja.
Durch einen absoluten Sonntagsschuss.
Naja, und vor allem wieder durch eine Szene, und das gehört auch zu, darf ich ganz kurz, nur diesen einen Satz, ne? Ich habe mich so aufgeregt, denn das ist so ein sowas von vermeidbares Tor. Und das muss, also selbst dieser Sonntagsschuss darf nicht passieren. Wir haben 44 Minuten lang oder drei, wir haben wirklich kein schlechtes Spiel gemacht gegen Hoffenheim. Wir haben wieder die Chance, in Führung zu gehen. Ne? Wieder haben wir die Szene zu Anfang, wo wir uns durchspielen und Jinma aufs Tor schießen kann. Dieses Gegentor kriegen wir nur, weil, muss ich leider sagen, Justin pennt. Ja? Wir haben den Ball hinten links, wir haben ihn selber, Koulibaly hat ihn. Ja? Er wird gepresst und sucht außen die Anspielstation. Justin Jinma steht ein paar Meter daneben, sieht das und bietet sich nicht an. Ja? Mhm. Kommt nicht entgegen. Ich saß neben Florian und Timo, wir haben in dem Moment schon, komm entgegen, haben wir gegen die Leinwand gebrüllt. Er kommt nicht, Koulibaly spielt den Ball ins Aus, ja. Hoffenheim hat Einwurf und dann geht Justin nicht mal mit seinem Gegenspieler mit, der dann den Einwurf bekommt. Und so kommt die Überzahl überhaupt nur in der Mitte zustande. Dann auch noch ein Sonntagsschuss kommt noch obendrauf. Aber das darf schon nicht passieren, dass da so überhaupt nur ist der Schuss möglich, weil die für kurzen Moment eine Überzahl in der Mitte haben, weil wir nur 43 Minuten vernünftig verteidigen und jeden Laufweg machen und nicht 45 Minuten.
Ja, und der schweißt ihn halt dann aber eben auch aus dem Stand, aus 25 Metern, und das passiert. Ja.
Also, trotzdem, ne? Wir haben den Ball, wenn er entgegenkommt und seinen verdammten Job macht. Muss ich wirklich so, war ich wirklich stinksauer.
Ja,
also, so viel nur dazu. Das ist genau das Ding, wie wir gewinnen auch 3-2 gegen Frankfurt, wenn Bangula verdammt nochmal den Mann, den Ball nicht durchlässt, da in der 96. Minute, wo das außen ist. Weißt du, solche Sachen gehören dann auch immer noch mit dazu, die mich dann nochmal extra ärgern.
Entschuldigung. Ja, kein Problem.
Dass das aussah, als hätte er kein Rezept finden können.
Ja, beziehungsweise, worauf ich hinaus wollte, ist, dann fällt das Tor halt eben wirklich zu einem sehr, sehr ungünstigen, weil es war ja direkt vor der Pause, es war irgendwie 44. Minute oder so. Ja. Wir kommen dann raus und wir machen dann ja wirklich das Spiel, wenn wir aus der Kabine kommen und sind auch nach wie vor gefühlt zumindest einigermaßen im Spiel, ohne jetzt super gefährlich zu werden. Dann kriegt Hoffenheim die rote Karte und du fängst dir postwendend das 2-0. Und dann hast du aber noch eine halbe Stunde. Ja. Und da habe ich dann das erste Mal wirklich auch, ist mir dann richtig deutlich geworden, mir fehlt zumindest in der subjektiven Wahrnehmung komplett das Gefühl von In-Game-Coaching. Die Mannschaft verändert sich in ihrem Angang nicht, ja, sondern sie spielt halt statisch ihren Stiefel runter, ja, und man hat nicht das Gefühl, dass von außen eine Veränderung initiiert wird, die irgendwie versucht, dieses massive Abwehrbollwerk aufzubrechen und alles, was ich, ja, ganz kurz noch, und ich habe das Gefühl, dass alles, was Steffen tut, um irgendwie Einfluss auf das Spiel zu nehmen, Auswechslungen sind.
Ja, genau, ich überlege gerade, dann kam doch Bangula und Top, meine ich.
Genau, die kamen dann.
Und Grüll kam auch.
Ja, aber sie haben es gefühlt, halt alle weiter in diesem Schema probiert, dass Werder schon 60 Minuten gespielt hat, nämlich immer dieses versuchen über die, wir haben ja wirklich gefühlt, haben wir ja 30 Flanken geschlagen, alle auf Knie und Bauchhöhe.
Ja, richtig.
Nichts wirklich mal mit Sinn und Verstand, dass du irgendwie ein Muster erkennst, sondern es ist in erster Linie probiert worden, den Ball von außen auf den langen Pfosten zu löffeln, in der Hoffnung, dass da irgendjemand ein Kopfballduell gewinnt oder der Ball vernünftig runterkommt.
Wobei man natürlich sagen muss, in der Situation, dass es natürlich schwieriger ist, wenn der Gegner in Unterzahl mit 9 Leuten hinten drin steht.
Aber ich bin jetzt gerade gar nicht in der Analyse, sondern ich bin jetzt gerade in meiner subjektiven Wahrnehmung als Fan und der Tatsache, was befeuert eigentlich gerade dieses Gefühl von Ratlosigkeit.
Okay.
So, und diese Wahrnehmung zu sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass der Trainer die Möglichkeit hat oder alle Mittel ausschöpft, um von außen auch im In-Game-Coaching Dinge zu verändern, um die Mannschaft nochmal in neue Situationen zu bringen, bringt mich einfach in die Unsicherheit, nicht mehr genau zu wissen, ob es wirklich eine Dynamik und ein enges Band zwischen Mannschaft und Trainer gibt. Ausdrücklich, ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht, aber es wirkt so und das bringt mich dazu zu zweifeln und ratlos zu sein. Und
was
ich bin
wäre
aber,
denn?
Aber ich versuche das halt differenziert noch irgendwie auseinander zu klamüstern, kann aber total gut verstehen, wenn Leute mit ähnlichen Gefühlen sagen, ey Scheiße, das musst du verändern. Das passt nicht mehr zusammen, da musst du irgendwie etwas verändern. Deswegen bin ich per se im Gedanken, kann ich das nachvollziehen? Ich wäre jetzt nie jemand, der das dann so vehement rausbolzt, weil ich halt denke, ich weiß nicht, wie die Chemie zwischen denen wirklich ist, weil ich halt nicht reingucken kann. Aber ich krieg halt so ein bisschen Schiss und Sorge und wüsste aber auch nicht, was jetzt der sichere, richtigere Schritt ist.
Ja, das ist halt die Scheiße, ne? Ich wüsste es auch. Ich hätte so gerne zumindest ein bisschen mehr Gefühl in irgendeine Richtung.
Ja, genau.
Frage, was wäre denn, klar, die Einwechslung und so, ist das eine. Was wäre denn noch ein Zeichen für mehr In-Game-Coaching? Vielleicht auch ein bisschen mehr in der Coaching-Zone vorne stehen und ein bisschen mehr antreiben und so vielleicht auch.
Ja, letzten Endes wäre mir egal wie, ja, aber dass man halt, und das hat man unter Ole Werner häufiger gehabt, ja, dass du im Spiel merkst, okay, jetzt versuchen die gerade was ganz anderes.
Ja.
Ja, sie merken, dass etwas Bestimmtes nicht funktioniert, ja, und dann verändern sie es, also seien es Laufwege, ja, sei es eine Aufteilung auf dem Platz, sei es die Umstellung von hohem Pressing hin zu mannorientiertem Stören im Mittelfeld oder so. Ja?
Ja,
also dieses, dass du das Gefühl hast, der Trainer gibt von außen neue Anweisungen um der Mannschaft auch das Gefühl zu geben, okay, das eine klappt nicht, wir probieren jetzt was anderes. Ja. Ich habe jetzt in diesem Hoffenheim-Spiel wirklich 90 Minuten lang das Gefühl gehabt, sie haben von Anfang an eine Idee und einen Plan und von dem rücken sie nicht ab, auch wenn es nicht funktioniert. So, und das hat mich verunsichert und auch ein Stück weit frustriert. So. Ja. Und das Frustrierende ist dann wahrscheinlich, oder wird da befeuert dadurch, dass du halt eben auch weißt, die Leute, die auf dem Platz stehen, die haben das in anderen Konstellationen auch schon ganz anders und viel, viel besser hinbekommen.
Ja, und
auch individuell.
War, so. Ja, das kommt dazu und dann finde ich ja auch, dass ja eben auch noch dazu kommt, dass dann halt so diese kleinen Momente immer gegen uns kippen.
Ja, ne? Ja, ja.
Und du merkst richtig, wie der Mannschaft das jedes Mal einen kleinen neuen Nackenschlag gibt.
Ja, genau. Aber sie brechen dann ja auch nicht auseinander.
Nee,
ja,
sie brechen sondern, auch nicht auseinander und sie ziehen auch das Ding durch und sie wollen auch. Ja. Und es funktioniert ja auch immer wieder mal. Und was man ja auch positiv sehen muss, ist zum Beispiel, dass weder Leverkusen noch Hoffenheim haben uns danach komplett ausgekontert und zerlegt. Also auch dieses Gegenpressing funktioniert ja einigermaßen. Aber ich sehe genau den Punkt, den du auch siehst, und es ist so wahnsinnig frustrierend, dass man vorne immer wieder, es ist so, wie wenn du früher auf dem Gameboy Super Mario gespielt hast und du kommst durchs erste Level durch und dann scheiterst du immer an dem Endgegner. Du weißt immer, was der Endgegner macht und du rennst, machst aber immer wieder, ne? Fällst du von demselben Teil runter. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Zwei exemplarische Sachen, die glaube ich ganz gut verdeutlichen, was sich verändert hat. Ne? Wenn du dir anguckst, wie die Mannschaft reagiert hat nach der roten Karte, Hoffenheim kriegt die rote Karte, ja, und das Stadion geht das erste Mal richtig aus dem Sattel.
Ja. Glaub wieder dran.
Und früher wäre es so gewesen, dass diese Mannschaft hätte mindestens 20 Minuten lang absolut Feuer gefangen. Ja. Hier kriegen sie 90 Sekunden später das 2-0.
Ja.
Und genau wie du gesagt hast, Nackenschlag und komplett ist eine Glut, komplett Wasser drauf gekippt. Ja. So. Gleiches Beispiel, das Abseitstor von Schmid, was zurückgepfiffen wird. Wäre unter Ole Werner 15 Minuten wirklich wütendstes Anrennen gewesen. Ja. Hier ist das der letzte Funke, der final ausgetreten wird in einer Mannschaft, wo du gehofft hast, dass eventuell nochmal irgendwie was aufflammt. Das ist etwas, was mir Sorge macht.
Ja.
Und da ist dann wirklich die Frage, finde ich, auch erlaubt oder zumindest die Feststellung erlaubt, es gibt Trainer, die es schaffen, eine Mannschaft in solchen Szenen nochmal anzuzünden. Dass das nicht Steffens Naturell ist eingepreist, wussten wir wahrscheinlich von Tag 1.
Während des Spiels anzündet.
Ja, genau.
An der Linie.
Ja, schreien. Oder mit auch nochmal Führungsspieler an die Linie holen und sagen, jetzt gib ihn und so, weißt du? Also auch so dieses
sichtbar also einfach, sein man, schon.
Ja, genau, so, genau ja, das. Genau. Ja. Und lass es nur eine demonstrative Geschichte sein.
Ja, guter
sein,
Punkt.
Ne? Aber so auch das Stadion nochmal wieder auch anzuzünden. Ja. Denn die Mannschaft hat es jetzt gegen Hoffenheim, auch weil sie mental wahrscheinlich einfach komplett ausgepowert ist, nicht mehr geschafft, das Stadion anzuzünden. Und das ist echt bedenklich.
Was auch bitter ist, ne? Und wie gesagt, den Willen kann man ihr nicht absprechen. Ne? Ja. Aber es ist genau das, was du meinst. Das ist dieses zwischen den Ohren. Ne? Und das ist, ne, du kriegst die rote Karte, das Stadion brennt und dann kriegst du dieses Gegentor und in einem anderen Werder-Universum, in einem Paralleluniversum meldet sich der VAR und nimmt das Tor zurück.
Ja.
Ja, weil er ihm eindeutig im Sprung mit dem Ellbogen, ne? Also Exakt. Das ist wirklich so. Und da fragst du dir, und ich sage dir, wenn der das zurücknimmt, dann hast du das, was du, ne?
Ja.
Dann ist das nicht sofort wieder so. Und diese kleinen Sachen, ne? Oder warum kriegt Marco Grüll in Leverkusen den Elfmeter nicht?
Ja.
Das ist wirklich eine Frechheit, für was es schon Elfmeter gegeben hat per VAR, wo Leute mit der Lupe irgendwas gesucht
haben. Am selben Spieltag in Mainz. Exakt, mehr oder weniger exakt die Szene.
So, und natürlich gleicht sich das immer aus und man kann nicht sagen, deswegen haben wir von natürlich nicht, ne? Aber in so einer Situation bricht dich das natürlich dann auch. Ne? Als Spieler, wenn du dann, ne? Dann kommt noch das Abseitstor, dann triffst du endlich und dann wird das auch zurückgenommen, berechtigt, keine Frage.
Ja.
Aber ich glaube, als Spieler, der dann immer wieder anrennt und es immer wieder versucht und dann, der denkt dann auch irgendwann, ey, es soll nicht sein. Es soll einfach nicht sein. Und ja.
So. Und wenn man jetzt.
Man müsste Matchglück trainieren können. Das wäre geil.
Ja, also sehe ich auch so und trotz allem, ne, ist es dann wahrscheinlich auch zu einfach, es darauf zu reduzieren, denn ein
Habe
Punkt,
ich ja dreimal gesagt, ne, das will ich nicht.
Ja, ja.
Ich will halt nur sagen, oder zahlt ja auf das ein, was du auch meintest, ne, dass das natürlich dann auch mental sich in den Köpfen der Spieler bemerkbar macht und halt auch mental in den Köpfen der Fans.
Ja. Ja, also und wir müssen halt dann, und dann ist dann die Frage wahrscheinlich auch legitim, weil, okay, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel in der Bestandsaufnahme und da sind sich ja auch Experten Land auf, Land ab einig, Werder hat einfach massive Probleme, den Ball ins letzte Drittel zu bekommen und da wirklich dann auch mal eine andere Gefahr aufzubauen.
Ja.
Hast du jetzt gegen Hoffenheim ja auch wieder gesehen. Und dann, das ist ein Problem, was sich im Prinzip ja schon durchzieht durch die Saison für Werder. Ne? Und das ist dann der Punkt, wo mir die Argumente ausgehen, wenn dann Leute hingehen und das auch als Argument nutzen, um zu sagen, okay, das ist aber Aufgabe des Trainers, das zu verbessern, das auch sichtbar zu verbessern.
Ja.
So, und
muss man
wenn
natürlich
das nicht
fairerweise sagen, dass er erst seit 3 Wochen einen Mittelstürmer hat.
Ja, aber das, aber ja, okay, aber es geht ja darum, Chancenverwertung ist nochmal wieder was anderes. Ne, es geht ja auch darum, den Ball dahin zu bekommen.
Ja,
ja? Und da kann ich es dann nachvollziehen. Und das ist dann auch das, was ich meine. Weißt du, wenn das nicht funktioniert, dann versuch im Spiel was anderes.
Ja, ja.
Was das irgendwie, was das irgendwie aufhebt.
Und selbst das haben wir ja schon hinter uns. Ne? Also wir sind ja schon wieder, haben ja das System schon korrigiert. Thema Versuch was anderes.
Ja. Ja,
so, dass man von diesem 4-3-3, womit wir gestartet sind, das nach ein paar Wochen weggepackt haben, weil wir halt keinen Mittelstürmer haben. Und dann macht 4-3-3 halt keinen Sinn. Ne?
Ja.
So. Und dann Fünferkette, Dreierkette, wir sind ja, wir haben ja alle Optionen durch. Und probier was anderes war dann ja schon im Prinzip das, was man jetzt in den letzten Spielen gesehen hat, nämlich mit Jinma, mit diesen Steckpässen vorne.
Ja.
Also, was habe ich überhaupt an Skills vorne? Eigentlich habe ich nur die Schnelligkeit von Justin. Mehr habe ich nicht. So, ich habe Keke Top, ist wirklich, also, ne? Okay, wobei der auch dann Pech hatte, das Momentum, der hat ja auch noch die Chance.
Ja, aber
im Spiel gegen Hoffenheim.
Ja.
Aber gut, im letzten Jahr in der Hinserie hatten wir keinen Mittelstürmer. Und da war das dann ja schon eine Reaktion. Ne? Aber ja, wie gesagt, es ist frustrierend. Und wenn du so lange kein Tor schießt. Ja, wie gesagt, ich weiß es auch nicht mehr genau. Vielleicht ist es halt einfach auch besser. Vielleicht sollten wir dann jetzt wirklich ab dem, was haben wir jetzt, 20. Spieltag, jetzt wirklich nur noch auf Punkten und Mauern und Klassenerhalt gehen und den spielerischen Ansatz irgendwie lassen.
Naja, also
zu viel fangen hinten. Ne?
Ja, aber ich finde es halt, okay, also wie so oft müssen wir jetzt uns auch wenigstens bemühen, das nochmal irgendwie auch so differenziert zu betrachten, wie es dann am Ende wahrscheinlich wirklich ist. Ja, es ändert sich jetzt insofern, als dass wir jetzt, und darüber haben wir dann ehrlicherweise im Winter auch schon, in der Winterpause auch schon gesprochen, ja, dass dieses hammerharte Auftaktprogramm jetzt durch ist und es ist leider dann worst case gelaufen, nämlich mit wirklich schmerzhaft wenigen Punkten für Werder aus diesen schwierigen Spielen. Nur zur Erinnerung, ja, wir hatten den dritten, wir hatten den zweiten, wir hatten wirklich die das obere Drittel jetzt mehr oder weniger. Und jetzt kommen dann halt eben
Dortmund, Frankfurt, Leverkusen, Hoffenheim.
Ja, und ja genau, und vor der Pause auch Stuttgart noch, ne? Also war da auch dabei. Also da haben wir einfach jetzt wirklich dann echt nicht gut ausgesehen. Und wenn es einen Strohhalm bräuchte, an dem wir uns festklammern könnten, dann wäre es zumindest die Tatsache, dass tendenziell dann jetzt in den nächsten Wochen mal mit der Ausnahme von Bayern wieder Mannschaften auf uns zukommen, die, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, zumindest Anfang der Saison noch eher unsere Kragenweite waren.
Was ja in der Hinrunde auch so war.
Ne, ja, aber da haben, ja genau, das macht mir, da habe ich halt ehrlicherweise Schiss.
Praktisch erst ab jetzt geholt, so, ne?
Ja, so und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, beispielsweise schon am Samstag, da spielt dann wirklich Not gegen Elend, zumindest aktuell. Und wenn du die Spiele jetzt dann auch nicht mit Wut und Aufopferungsfähigkeit und Entschlossenheit nicht auf deine Seite gezogen bekommst, dann kriege ich wirklich Schiss.
Ja, absolut. Also, wobei, wie gesagt, Willen und Entschlossenheit sehe ich bei der Mannschaft. Ne? Also, es ist ja eher
nicht,
die
Entschlossenheit sehe ich nicht.
Das Problem ist ja eher eine gewisse Hilflosigkeit. Also,
ja.
Ne, im letzten Drittel. Und wie gesagt, halt dann auch, ja, dann müsste halt mal einer reingehen. Ne? Aber es ist, ja, ich weiß es nicht. Also, klar, guck mal, Gladbach, in der Hinrunde haben wir Seoane abgeschossen damals. Dann kam Eugen Polanski als Nachfolger und der steht jetzt am selben Punkt wie in der Hinrunde Seoane. Ja, das war nämlich auch ein Strohfeuer mit dem neuen Trainer. Zwei, drei Spiele und seitdem treten die auch auf der Stelle und kommen nicht so richtig voran. Und ja, klar, also das ist jetzt halt der Gegner. Ja, das Spiel müssen wir gewinnen. Da reicht es auch nicht zu sagen, wir haben gute Ansätze und spielen gut und so, sondern da muss jetzt egal wie ein Sieg her. Ja, ist halt die Frage, wie es dann langfristig so weitergeht, wenn wir, selbst wenn wir das gewinnen, die Stimmung ändert sich ja nicht. Ne? Und vielleicht sollten wir trotzdem dann noch grundsätzlich drüber nachdenken, ob dieses Projekt, ob also, wir in der Lage sind, als Werder Bremen das zu packen oder gleich von Anfang an jetzt zu sagen, wir planen du,
ich glaube,
anders für die neue Saison.
Ich glaube, wir können als Fans und auch als Verein bleibt uns jetzt nichts anderes übrig als, und das wird auch so sein, wir können uns nur von Spiel zu Spiel hangeln. Ja, wenn Werder gegen Gladbach gewinnt, wird Steffen nach dem Spiel nicht gefeuert. Wenn Werder dann gegen Freiburg einen Punkt holt, wird Steffen nicht gefeuert, glaube ich. Ja,
und
also
wer entscheidet
wird auch immer
das Internet, Social Media oder was?
Nö, das wird Fritz entscheiden. Ich habe im Übrigen auch nach wie vor das Gefühl, dass Fritz schon eine klare Meinung davon hat, wie er da jetzt weiter verfahren will. Man hat allerdings auch gesehen, dass halt eben all dieses, was du gerade beschrieben hast, als diesen Druck von außen, ne, dass ihm das auch zusetzt. Der hat im Interview nach dem Hoffenheim-Spiel, also hast du richtig gemerkt, Wirkungstreffer, ne? Ja. Das lässt den nicht kalt, aber er ist halt noch so drauf, dass er sagt, wir haben nach wie vor den Eindruck, dass die gut miteinander arbeiten. Alleine.
Es ist ja auch, uns trifft das ja auch. Ja. So, und was mir immer zu kurz kommt in diesem Ganzen, da müssen Köpfe rollen. Ne? Wie gesagt, vielleicht bin ich auch so weich gekocht mittlerweile, dann, dass ich auch denke, vielleicht weiß ich es auch nicht besser. Aber ich gebe nur mal zu bedenken, ne, was jetzt eine Trainerentlassung noch für Signale aussenden würde. Ein Mio Backhaus, ein Koulibaly, ein Čović, ja.
Mhm.
Was sendest du für ein Signal an diese jungen Spieler, wenn du ihren Förderer, der ihnen die Chance gibt und der sie zu Top-Profis ausbildet gerade, wenn du den auf Druck von außen, weil es Leuten nicht schnell genug geht, vor die Tür setzt, welches Signal sendest du an diese jungen Talente damit? Nur mal, musst du mir gar nicht beantworten, nur mal im Hinterkopf behalten, was man noch für Signale sendet. Genau das Gleiche. Welches Signal würde man senden mit einer Horst-Entlassung oder alle raus, Fritz Rau, alle raus, ja? Welches Signal wäre das an die Talente, die man jetzt gerade vor zwei Wochen geholt hat, die mit dem Versprechen von Fritz und Jans kommen, dass dieser Horst ihnen die Chance gibt, Spielzeit zu bekommen. Welches Signal wäre das, wenn zwei Wochen später der Verein sagen würde, haha, doch nicht, wir haben die alle rausgeschmissen. Nur mal drüber nachdenken. Welches Signal würde man senden damit an andere Talente, mit denen man jetzt gerade verhandelt? Welches Signal sendet man an Investoren, an unsere Investoren, an die Sugar Daddies, die ja gerade ihr Geld in dieses Projekt reingesteckt haben, in die Idee, wir werden jetzt ein Ausbildungsverein. Ja, und die ja auch ihr Invest nur wiederkriegen, wenn Werder es schafft, diese Talente wirklich zu versilbern. Also Mit dem Spezialveredeler Horst Steffen, sag ich mal, weißt du, der ja Teil dieses Projektes ist, ein Baustein dieses Projektes. Welches Signal sendet man an die Investoren, wenn man sagt, so, da wo ihr jetzt euer Geld reingesteckt habt, ne, das ist jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt am 20. Spieltag, wir holen jetzt Friedhelm Funkel, um die Klasse zu halten. Ja. Welches Signal, das darf man nur alles nicht vergessen, ja. Und welches Signal sendet man auch an andere Trainer als früher seriöser, vertrauensvoller Standort Werder Bremen, wenn man sagt, wir setzen alles auf Horst Steffen und wir schnappen den anderen Verein weg, die den auch gerne verpflichtet hätten und hauen den dann beim ersten Gegenwind, setzen wir den dann am 20. Spieltag vor die Tür. Ich möchte nur, kann mir ja mal jeder drüber nachdenken, dass man natürlich auch als Clemens Fritz überlegen muss, dass man ja auch einen seriösen Ruf zu verlieren hat und
ja,
auch solche Dinge eine gewisse Strahlkraft haben in die und in die andere Richtung. Ich will nicht sagen, was richtig und falsch, ich weiß es selber nicht. Aber
das muss Teil der Überlegung sein.
Es muss Teil der Überlegung sein, dass man seine gerade neu gewonnene Attraktivität für Talente, und das ist mein Hauptpunkt natürlich, mit dem Arsch wieder einreißt, wenn man
ja.
Thema Vertrauen sagt, oh, jetzt kriege ich aber Schiss, da ist einer auf YouTube, ist sauer, jetzt schmeiße ich jemanden raus.
Ja, es gehört aber natürlich, ganz kurz nur, es ja. gehört aber
du
natürlich...
Aber verstehst meine Punkte, ne?
Ja, ja, das muss in die Überlegung mit einfließen, aber ja. es gehört natürlich auch zur Aufgabe von Fritz, unter allen Umständen den wirtschaftlichen Niedergang dieses Vereins zu verhindern. Und wenn man den Berichterstattungen etc. Glauben schenken kann, dann wäre ein Abstieg von Werder Bremen nichts weniger als eine wirkliche Bedrohung der Existenz dieses Vereins.
Ja, aber das heißt, wer garantiert dir denn, dass du nicht absteigst dann?
Naja, ja, also da
du
bin
hast
ich ja
zu, noch nichts gewonnen, weißt du?
Ja, ja, das ist schon klar, aber das ist ja genau der Automatismus, dem ja Manager und Verantwortliche Land auf Land ab erliegen, dass ja. sie halt sagen, es ist besser zu versuchen, etwas zu verändern, als im Niedergang zu verharren, aus Angst davor, dass man es noch schlimmer macht, wenn man etwas verändert.
Ja, aber du weißt doch gar nicht, also... Ich weiß es auch nicht. Also
ja, ich auch nicht. Nochmal, es gibt dafür keine Lösung, aber es gibt halt eben Gedankengänge, die in diesen Situationen vorhanden sind. Ja. Dazu gehört deiner, den du gerade aufgezeigt hast. Dazu gehört aber eben auch der sagt, lieber frühzeitig die Veränderung einleiten mit der Chance, dass sich etwas verändert, wenn man das Gefühl hat, dass man in der aktuellen Situation nicht auf einen grünen Zweig kommt. Auch absolut. Ich sage ausdrücklich, ich habe keine Ahnung,
nee, genau, ich hab
was der richtige
Ahnung.
Weg ist.
Und so, das ist genau diese Abwägungssache, ne? Und dann guckst du nach Gladbach, dann guckst du nach Wolfsburg, ne? Siehst, okay, die stehen am selben Punkt
ja.
wie vor der Trainerentlassung. Dazu kommt ja auch noch der Punkt, wer ist auf dem Markt? Und hat Werder überhaupt, also nicht mal Wolfsburg und Gladbach haben das Geld in die Hand genommen, den zweiten teuren Cheftrainer pro Saison zu verpflichten, sondern haben das intern gelöst, ne? Tja, was hat Werder als interne Lösung? Kannst du da mal erzählen? Da hast du dich ja schon in Rage geredet eben, was die Bild-Zeitung da für eine Rechnung aufgemacht
ja,
hat.
Naja, die Bild-Zeitung fabuliert, und das ist eine Frechheit, sowas überhaupt Journalismus zu nennen, ja. Aber die fabulieren in ihrem Artikel mit so geilen Formulierungen wie, es würde nicht verwundern, wenn der Verein im Falle einer Demission von Steffen nicht auch über Cedric Macchiadi nachdenken würde. Zudem
sag mal eben,
ist es wahrscheinlich.
Für die es nicht wissen.
Ehemaliger Werder-Spieler im defensiven Mittelfeld und jetziger U19-Trainer, unter anderem im vergangenen Jahr Pokalsieger mit der U19 geworden, wenn ich das richtig ja. erinnere. Also gilt als ein durchaus fähiger Trainer, aber es geht halt eben da wieder um einen internen Namen. Genauso wie, und zudem würde es nicht verwundern, wenn nicht auch der Name Thomas Schaaf erwähnt ja. werden würde. Aber nochmal, sie wissen halt gar nichts, ja, und machen halt einen Artikel mit den offensichtlichen Namen, Klammer auf, wo sie noch wissen, dass ein Teil der Fanwelt sich darüber aufregt, weil die internen Lösungen ohnehin schon auch in der Vergangenheit immer in der Kritik gestanden haben. Also, ja, much ado about nothing. Ja.
Ja, ja, gut, klar, aber trotzdem, ne, es ist natürlich, ich habe den auch gelesen und auch Teile bei Blue Sky zusammengefasst irgendwie, ne? Und trotzdem ist natürlich die Frage, wer soll es denn dann machen? Und dass du dann natürlich nicht sofort wieder für 2,5 Millionen irgendeinen Trainer von außen am nächsten Wochenende hast. Das ist ja auch klar. So, ne? Und das finanzielle Risiko, wenn das dann nicht klappt, dann hast du zwei Abfindungen in Millionenhöhe. Ne? So, und das Risiko scheuen ja sogar Vereine wie Wolfsburg und Gladbach, die ja nun doppelt so viel Kohle haben wie wir. Insofern ist die Stoßrichtung der Frage, was wäre denn dann, wenn die erste Lösung, die Interimslösung, ja, scheinbar, wenn ja. sie das sein soll, dann haben wir keine.
Na gut, dann fliegen halt, weißt ja, wie es dann auch ist, ne? Dann glauben nicht wenige der Werder-Fans glauben, dass Werder dann direkt sich einig würde mit so Namen wie Rose oder Topmöller, die sich totlachen, wenn ein Verein wie Werder an ihrer Tür kratzt.
Ey, hör mal, also nur mal als Aufklärung, ne, damit Leute das verstehen. Ich glaube, Namen wie Rose und Topmöller, die lachen uns aus, weil die auf dem Sofa von ihrem Restvertrag doppelt so viel kriegen, wie wir den bieten können überhaupt nur. Und die haben noch eine Restlaufzeit, die können noch 2 Jahre lang im Whirlpool liegen bleiben und verdienen das Doppelte wie bei uns auf dem Trainingsplatz, um sich dann alle 3 Tage von Real Nico beschimpfen zu lassen. Ja? Also wirklich, ein bisschen Realismus. Da sind wir leider eher in der Zone Macchiardi scharf. Wobei, Gruß an Jannis Kappelmann aus dem Fanclub, der schon meinte, scharf geht eh nicht, weil er hat Anfang Februar Karten für die Lesereise.
Ja.
Insofern
ja, gut.
Scheidet das sowieso schon mal aus. Und wo wir gerade dabei sind, Trainersuche wird eh schwer, kann ja auch nochmal Kevin grüßen aus der Pazzo-Gruppe, der halt recherchiert hat. Wir werden sehr schwer haben, weil nach Ole Werner und Horst Steffen der einzige freie Trainer in Europa, der einen Vor- als Nachnamen hat, ist ein Vitor Bruno, ein gewisser ein Portugiese. Das wird also auch schwierig. Nein, ernsthaft, also so einfach sollte man sich das nicht vorstellen. Es wird kein Top, nicht mal ein Dino Topmöller wird kommen.
Ja,
wenn wir
das glaube ich auch.
Wenn der sieht, was wir noch in der Kasse haben und wenn man sieht, was bei ihm, sag ich mal, noch an Restzahlungen reinkommt, ohne dass er auch nur aufsteht morgens.
Ja. Also wir können unterm Strich zusammenfassen, wir sind genauso ratlos wie wahrscheinlich 90% aller anderen Werder-Fans. Die Antwort, was jetzt der richtige Schritt ist, die haben wir nicht.
Nee, und wie gesagt, ich gratuliere wirklich jedem zu dieser unglaublichen Weisheit, der meint, er hätte die Lösung im Kopf und wüsste genau, woran es liegt und wie einfach das doch ist. Man muss doch nur hier, man muss doch nur da alle raus. Ich sehe es nicht, dann weiß ich nicht. Ich kann das so nicht erkennen.
Ja,
was mir nur wichtig ist, und das kommt mir immer zu kurz, ist bitte alle Pro und Kontras und alle Folgen in alle Richtungen bedenken einer solchen Entscheidung. Ja. Und Investoren, was immer hieß, ja, da muss ein Investor, muss dann doch Druck machen und alle rausschmeißen. Ne? Ey, wir sind auch noch in der Transferphase. Welcher Aufsichtsrat soll Hupe dann noch bis zum Deadline-Day noch jemanden verpflichten, weil alle rausgeschmissen sind? Das ist doch absurd. So. Und man muss doch in alle Richtungen denken, welche Gefahren auch drohen, ne? Wenn man so einen krassen Schritt macht. Und Investoren denken nicht in Wochen und jetzt müssen wir aber das nächste Spiel gewinnen. Investoren denken, habe ich in 3 Jahren mein Geld wieder raus? Und ob Investoren da nicht der Meinung sind, dass sie die Chance an Horst Steffen festzuhalten, der ihnen dann Koulibaly verkauft und sie ihre Investitionen irgendwann, ob die da die Chancen nicht höher sehen, als wenn jetzt irgendwie, wie heißt der, Henriksen von Mainz kommt und mit Dani da Costa auf rechts und Chor den Klassenerhalt schafft. So denken Investoren nicht. Ne? Also das bitte berücksichtigen bei allem. Und ich sag mal, es macht die Werder Gefühlswelt nicht einfacher.
Ja, wird stimmen. Mit Blick auf die Uhr, ich muss so ein bisschen aufs Gas treten.
Ja.
Ich kann dir zumindest sagen, dass ich parallel den Anfang der Pressekonferenz mitbekommen habe und personaltechnisch zumindest schon so viel sagen kann, als dass Friedl ja definitiv zurückkehrt nach seiner Gelbsperre für das Gladbach-Spiel und das aber eben bei 5 Leuten noch nicht klar ist, ob sie in den Kader zurückkehren. Also Bittencourt steht möglicherweise vor Kaderrückkehr. Schmidt und Agu sind noch fraglich. Ja, genau. Und ansonsten fallen aber eben 5 definitiv aus. Stark, Wöber, Pieper, Weiser und Boniface. Pieper, der jetzt mehrere Wochen ausfällt.
Ey, Mann, und das kommt dann auch noch dazu, ne? Das sind dann auch noch wieder Sachen, die dann dazukommen mit VAR gegen uns und Innenpfosten raus und so. Ey, jetzt unser bester Verteidiger jetzt auch noch monatelang. Ach, Mann. Ja, bitter. Positiv kann man sagen, Malatini, stabiles Spiel gemacht.
Ja, wird auch in die Startelf wieder, bleibt ja nichts anderes übrig, aber rutschen gegen Gladbach, denke ich
ja,
auch.
Darf man ja auch nicht vergessen, der hatte ja nun auch keine Laufkundschaft da gegen sich mit Kramaric und so. Olivier de Mann auch relativ stabiles Spiel gemacht.
Ja, an dem werden wir vorerst auch nicht vorbeikommen, ja, das fand ich auch okay.
Ne, das war auch okay soweit. Ja. Und ansonsten, Borussia Mönchengladbach, insofern, ja, die Mutter aller Spiele, würde ich sagen.
Mangula muss spielen, oder?
Ich denke. Wir haben ja wenig Zeit nur noch, ne? Mhm. Eine Sache muss ich aber noch klären, bevor wir auf Gladbach gucken. Gesetzt den Fall, wir sind in ein paar Wochen noch Werder-Fans und haben uns noch nicht wütend empört abgewendet von dieser, weil wir persönlich beleidigt sind über die Leistung, dass kein Tor gefallen ist für uns. Gehst du mit mir zu St. Pauli gegen Werder?
Oh ja, das hattest du mich gefragt, das habe ich erklären können. Ich habe das noch gar nicht gesagt. Ja, ich komme da auf jeden Fall mit. Ich habe da auch Bock zu. Das wird sicherlich ein richtig schönes Erlebnis. Um wie viel Uhr ist der Anpfiff nochmal?
Das ist, glaube ich, ein 17:30 Spiel.
Also an einem Sonntag um 17:30?
Ja.
Ja, aber nix lieber als das.
Großer Pazzo Werder Pauli Partytag im Froggies. Die Jungs sind da am Organisieren. Und meine Grüße gehen raus an Tobias nach Nordenham, Stammhörer. Du hast es gehört. Geld kommt.
Ja.
Vielen Dank dafür. Und noch eine zweite gute Stadionnachricht kann ich geben. Samstag kann eigentlich gar nichts passieren. Weil meine Mutter ist im Stadion und
wird
Werder Bremen, das werden die sich ja wohl nicht trauen, da nicht im Dreier. Also, mit meiner Mutter.
Hat sie schon drohend den Finger gehoben?
Solltet ihr es euch nicht verscherzen.
Ja, das darf ja wohl nicht wahr sein.
Sprechen wir über Samstag. Außer Mutti Power, was hilft uns noch?
Ja, genau. Aufstellung. Rate die Aufstellung. Was glaubst du? Wird sich was verändern?
Ich dachte, du hast jetzt noch 2-3 Sätze, was uns noch hilft und warum wir.
Ach so, was hilft uns gegen Gladbach? Gras fressen, eine bessere Verbindung ins letzte Drittel. Ich bin genauso ratlos wie in der Frage, ob Horst Steffen noch der Richtige ist.
Ey, ich sag dir ganz ehrlich, wir sind fucking nochmal die bessere Mannschaft. Wenn wir so spielen wie die letzten 4 Spiele, wo wir zwar nur einen Punkt geholt haben, aber wenn wir so spielen gegen diese Top-Teams, wo wir fast immer auf Augenhöhe waren.
Ja, das ist so, hallo? Dass ich jetzt Thomas gerade verloren habe. Da muss ich ihn direkt anrufen.
Hast du jetzt, war dir das jetzt zu positiv?
Das war
hast
mir nicht
zu positiv.
Hast du mich
weggedrückt und weinend in Embryostellung zusammengerollt.
Zusammengerollt, genau. Ja.
Ey, ich wollte eigentlich nur sagen, wenn wir das aufs Feld bringen, ja, und das Matchglück endlich mal erzwingen, dann gewinnen wir das Ding. Dann gewinnen wir das Ding.
Ja, ich hoffe es sehr. Und also was bräuchte diese Mannschaft noch, ja? Um endlich zu verstehen, worum es eigentlich geht und was sie wuppen müssen, was sie reißen müssen. Deswegen, ich hoffe das sehr.
Sie weiß das, sie muss sich nur belohnen. Sie muss sich nur belohnen.
So, jetzt will ich es aber hören. Verändert sich was an der Aufstellung, was glaubst du?
Hinten in der Dreierkette spielt Friedel in der Mitte, Koulibaly links und Malatini rechts. Yuki rechts und ich glaube, dass der Mann wieder starten wird auf der linken
Seite.
Das würde
ich auch sagen, ja.
Und was ich auch gut finden würde, weil wir brauchen gegen Gladbach, wir werden Ballbesitz haben und wollen den auch, ja, weil Gladbach hat selber gerne Ballbesitz und die hassen es, wenn ihnen spielerisch der Schneid abgekauft wird. Das müssen wir machen und wir müssen den Ball haben. dem Mann links. Dann glaube ich, dass wohl zu Lasten von Puertas, den ich auch eigentlich ganz gut fand gegen Hoffenheim im Mittelfeld, hat ein paar gute Balleroberungen gehabt, aber ich glaube, der muss wieder auf die Bank und es kommt wieder zum Dreierzentrum Lienen, Stay und Schmid. Und ich glaube, dass wir vorne starten mit Ginma mit Ginma und Milosevic.
Okay, ich bin in weiten Teilen bei dir. Ich glaube allerdings, dass ein Bangula für Milosevic spielt.
Dann haben wir natürlich überhaupt keinen Körper vorne, ne? Sondern können nur schicken.
Ja, oder halt eben
ich finde, Bangula wäre ja eigentlich eher der Mann für Ginma. Nee, ja. Was hältst du von Milosevic Bangula? Wäre auch mal spannend.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen, zumal Justins Leistung jetzt nicht die Wurst vom Teller gezogen haben. Das wäre auch eine interessante Alternative, zu der würde ich mich hinreißen lassen.
Ja, die Frage ist, ob man überhaupt die Tiefe braucht so sehr, wenn wir mehr den Ball haben. Ne? Justins Stärken kamen natürlich durch die starken Gegner vor allem zur Geltung, ja. Ne? Die halt, wo wir dann halt durch das Umschalten seine Stärken ins Spiel bringen konnten. Die Frage ist, ob Gladbach selber so steht oder ob es nicht Sinn machen würde. Milosevic Bangula hätte ich persönlich mal Bock drauf.
Ja, fände ich auch spannend. Finde ich gar nicht schlecht. Lass uns doch darauf verständigen.
Ansonsten, dem Mann links gehst du auch mit, ne? Malatini ja, wird auch wieder spielen, oder?
Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall.
Okay.
Wüsste auch nicht, wer sonst. Fehlt nur noch Rate die Aufstellung.
Nee.
Die Tipps meine ich, Entschuldigung.
3-0.
Oh, was? Echt?
Ja.
Okay, ich bin auch optimistisch, aber nicht so. Ich würde sagen, wir gewinnen 2-1, bitte.
Wir müssen bitte. Wir gewinnen, wenn wir das erste Tor schießen.
Ja.
Dann gewinnen wir 3-0.
Oh Mann, ey. Aber bitte, hoffentlich. Samstag, 15:30. Ich bin nicht da. Ich bin auf Spiekeroog und werde mir die Ohren zuhalten. Ja, ich kann mir das nicht angucken.
Das erinnert mich an die erste Idee für einen Folgentitel. Angst, Essen, Seele auf.
Ja, genau. Das ist mein Lebensmotto jetzt gerade, wenn es um Werder geht.
Ey, ich weiß noch, vor ein paar Jahren warst du auch mal urlauben und wir waren auch in so einer Situation unter Ole Werner noch.
Und dann haben wir gewonnen.
Ja, aber damals warst du auf einer anderen Nordseeinsel und da hieß die Folge Just Do It.
Ja, genau. Ja, stimmt, richtig.
So, Spiekeroog Do It.
Ja, Spiekeroog Do It. Samstag 15:30 Weserstadion. Werder brauche ich nicht, um zu gewinnen. Da bin ich fest von überzeugt. Ihr da draußen kommt noch gut durch den Freitag und dann drücken wir die Daumen für Samstag und hoffentlich hören wir uns danach dann in deutlich besserer Laune wieder. Ja. In diesem Sinne, wir ziehen jetzt hier erstmal einen Strich. Mein Freund, wir schnacken nochmal und ihr da draußen, haltet den Kopf oben, auch wenn es Werder gerade nicht so gut geht. Das wird schon wieder. Also, bis dann.
Werder braucht uns alle. All hands on deck heißt übrigens, jetzt brauchen wir wirklich jeden hier.
Ja, korrekt. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.
Gutes Spiel, danke.